danke, dass wir dein Wort haben, dass dein Wort wirklich ein Schatz ist und dass du für die Überlieferung gesorgt hast. Gib du jetzt bitte einfach dem Arthur Freimut, Klarheit einfach auch, dein Wort, das du ihm aufs Herz gelegt hast, einfach auch weiterzusagen und uns wirklich auch bereite Herzen, Hände, Füße, auch einen wachen Geist, um auch das zu verstehen und dann zu tun, Herr. Amen.
Ja, sicher ist der Text in Römer 13 eine Herausforderung. Die Wahl zum neuen Bundestag und zur Regierung ist jetzt einen Monat her. Wir alle haben, glaube ich, damit gerechnet, dass es nicht so einfach sein würde, danach dann eine Regierung zu bilden. Und das sehen wir jetzt. Und es wird ja noch dauern. Und die Politiker meinen, sie sind ganz optimistisch, wenn sie meinen, zum Nikolaustag könnte vielleicht eine neue Regierung stehen. Ob wir oder du mit dem zufrieden bist, was sich so da tut oder nicht, ich denke, da gibt es verschiedene Meinungen. Es geht aber natürlich auch im Römer Kapitel 13 nicht um Tagespolitik. Das muss ich ja schon sagen. Es geht um die grundsätzlichen Fragen und die grundsätzlichen, unsere grundsätzliche Einstellung, unsere grundsätzliche Haltung. Wir Christen und unser Gehorsam gegenüber dem Staat, unser Gehorsam gegenüber den Regierenden, der Obrigkeit, wie wir es ja manchmal sagen, das ist das Thema und das wollen wir beleuchten. Ich möchte die ersten 7 Verse von Römer 13 jetzt lesen, nach der Neues Leben Bibel. Da heißt es: Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft werden. Wer vorbildlich und gut handelt, braucht sich vor den Regierenden nicht zu fürchten, denn nur die müssen sich fürchten, die Unrecht tun. Deshalb tu, was richtig ist, und du wirst sogar noch dafür gelobt werden. Die Regierung ist von Gott dazu eingesetzt, dich zu unterstützen. Wenn du jedoch Unrecht tust, ist deine Angst begründet, denn du wirst bestraft werden. Sie ist von Gott dazu eingesetzt, diejenigen in seinem Auftrag zu bestrafen, die Unrecht tun. Du sollst der Regierung also aus 2 Gründen gehorchen, damit du nicht bestraft wirst und damit du ein reines Gewissen behältst. Aus diesen Gründen bezahlt er ja auch Steuern, denn die Beamten der Regierung müssen bezahlt werden, damit sie die Aufgabe erfüllen können, die Gott ihnen anvertraut hat. Gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid, bezahlt eure Steuern genauso wie den Zoll und erweist allen Achtung und Ehre, denen dies zusteht. Soweit dieser Text hier vom Apostel Paulus und wir wollen uns damit befassen, aber auch mit diesem Gesamtthema einfach. Wir Christen, glaube ich, hat schon gepasst, danke. wir wollen uns mit diesem Gesamtthema befassen. Ich werde auch einige andere Bibelstellen dazu heranziehen, sodass wir ein Stück weit einen Überblick bekommen, was uns Gottes Wort zu diesem Thema sagt. Also zunächst einmal habe ich empfunden, das sind sehr weitreichende Aussagen, die hier gemacht werden. Regierungen sind von Gott eingesetzt. Sie haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam. Wir finden allerdings, wenn wir insgesamt versuchen, die Bibel so zu überblicken, dass ähnliche Aussagen auch früher schon gemacht werden, dass Gott über den Regierungen steht, dass sie ja von Gott her ihre Zeit zugemessen bekommen, auch ihre Vollmacht irgendwo. Wenn wir Sprüche 20 etwa schauen, das Herz des Königs ist wie ein Bach vom Herrn gelenkt. Er lässt ihn fließen, wohin er will. Also Gott steht ganz klar drüber. Gott behält die Macht. Daniel 2. Gott ist es, der die Gewalt über Zeiten und Veränderungen hat. Das ist vor allen Dingen. Ne? Gott kann eben Veränderungen schenken. Gott kann, und das, so geht es ja dann weiter, Könige absetzen. Er setzt andere aber auch als Könige ein. Diese Aussagen sprechen von der Souveränität Gottes. Das ist der Begriff, den man dafür gefunden hat, sozusagen. Gott ist souverän. Er kann Entscheidungen treffen, ohne alle möglichen Rücksichten nehmen zu müssen. Gott trifft natürlich schon nur Entscheidungen, die seinem Wesen entsprechen, aber menschliche Regierungen, besonders in unserer heutigen Zeit, die müssen ja auf alles Mögliche Rücksicht nehmen. Die sind nicht so frei, wie wir vielleicht manchmal denken in ihren Entscheidungen. Es gab andere Zeiten, da wurden Könige ja auch als souverän bezeichnet. Es gab die Zeit des Absolutismus, wo Könige absolute Herrscher sein wollen. Ich denke, viele von uns erinnern uns noch an den Ludwig den 14., den sogenannten Sonnenkönig von Frankreich, der so ein super Exemplar sozusagen dieses Absolutismus war. Der Ausspruch, den er gemacht hat, der das so richtig darstellt, lautet: Der Staat bin ich. Das hat er gesagt, also ich bin, an mir hängt alles sozusagen, der Staat bin ich. Das war sein Selbstverständnis, aber ja, seine Herrschaft hat auch eine Grenze gehabt. Wir sehen hier natürlich von Kapitel 13 im Römerbrief, dass letztlich kein menschlicher König wirklich souverän gewesen ist. Gott steht immer drüber. Gott ist derjenige, der Einzige, der wirklich souverän ist. Und das haben natürlich auch früher, das muss man schon sagen, viele Könige bewusst anerkannt. Sie haben sich genannt König von Gottes Gnaden. Und das war, wenn es ehrlich gemeint war, ja eine demütige Einordnung. Gott steht über mir, ich stehe drunter. Was gibt es für Gründe, warum wir Christen, also so umfassend praktisch der Obrigkeit oder den menschlichen Obrigkeiten unterstellt werden? Erstens, in einer in Sünde gefallenen Welt geht es ohne Regierung ins Chaos hinein. In ein totales Chaos kann es eben enden, wo menschliches Leben dann ja irgendwo kaum noch möglich erscheint. Wir haben ja auch aktuelle Beispiele. Es gibt ja manche gescheiterte Staaten, failed states, man braucht ja oft das englische Schlagwort da. Somalia schon seit, was weiß ich, wie viel Jahrzehnten gilt als gescheiterter Staat. Man weiß ja sehr wenig. Es gibt keine ausländischen Journalisten, die sich da überhaupt reintrauen in dieses Land. Man weiß sehr wenig über das, was da passiert. Klar ist aber, die Regierung in der Hauptstadt, die hat nur Macht über die Hauptstadt und einige Gebiete drumherum oder so, und sonst im Land herrschen irgendwelche anderen lokalen Machthaber, und natürlich die Islamisten, Al-Shabaab, hat überall ihre Macht irgendwo, auch so weit, dass eben diese Macht überschwappt, auf Kenia zum Beispiel als Nachbarland. Libyen gilt auch jetzt seit ein paar Jahren als so ein gescheiterter Staat. Ich würde sagen, Syrien ist da weitgehend auch so. Der Assad hat zwar die Hauptstadt und einige Gebiete, aber andere Gebiete sind beherrscht von, was weiß ich, welchen Gruppierungen. Das ist ja immer noch so, obwohl Syrien ja aus den Nachrichten mehr oder weniger verschwunden ist. Afghanistan ist ja auch nicht viel anders gewesen, auch als die westlichen Mächte da waren. Die Taliban haben ja niemals ganz ihre Herrschaft da abgegeben und aufgegeben, und auch lokale Machthaber haben sehr wohl überall auch mitgemischt. Und Gott, er sagt ja an seinem Wort im 1. Korintherbrief, ist nicht ein Gott der Unordnung, er ist ein Gott des Friedens. Shalom, Frieden umfassend. Frieden, wo man eben auch dann innerlich zur Ruhe kommen kann, wie wir gerade gesungen haben. Wunderbar, dieses Lied. Wir Christen besonders profitieren ja, wenn wir in einem Land leben dürfen, wo eine Ordnung herrscht, wo wir uns nach den Geboten Gottes eben auch richten können, wenn die ganze Umgebung, die ganzen Menschen in unserer Umgebung sozusagen sich nach keinen Geboten richten und wir versuchen uns nach Gottes Geboten zu richten, wird es schwierig. Wenn dagegen Ordnung herrscht, können wir Christen uns viel leichter irgendwo einfügen und unseren Platz finden und einnehmen. Das Gesetz des Stärkeren ist nie eine gute Gesetzgebung, um wirklich im Frieden zu leben für jedermann. Und das Gesetz des Stärkeren ist ja eigentlich immer wieder das dann, was letztlich dann sich durchsetzt, wenn es keine Ordnung gibt. Eine verlässliche Ordnung im Land ist für alle Menschen gut. Und das ist ja auch Gottes Wille. Er will, dass es allen gut geht, auch denen, die ihn noch ablehnen. Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, so hat es Jesus gesagt. Schon in der Sintflut hat Gott, oder nach der Sintflut, hat Gott deshalb eine ganz grundlegende Regel für Ordnung in der Welt sozusagen dem Noah mitgegeben, nämlich diese, dass wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Und die Begründung die gegeben wird, ist interessant, denn die Menschen sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Aufgrund dieser Besonderheit stehen wir ja über den Tieren und deshalb auch schützt Gott menschliches Leben. Und schon damals hat er eben diesen Grundsatz dem Noah mitgegeben. Uns werden speziell zwei Gründe gegeben, warum wir uns den staatlichen Behörden unterordnen sollen. Einmal, damit wir nicht bestraft werden, das ist einfach so das Menschliche natürlich, und dann um eines guten Gewissens willen, da geht es um Gott. Da geht es um unsere Beziehung zu Gott. Wenn wir im Gehorsam Gott gegenüber leben, dann können wir ein gutes Gewissen haben, dann können wir im Frieden leben, gerade auch im inneren Frieden. Das ist, was Gott für uns will, und hier ist der Weg dazu, dass wir uns letztlich auch eben den menschlichen Autoritäten unterordnen. Ich möchte, das will ich nur so nebenbei sagen, jetzt nicht anfangen, über die Straßenverkehrsordnung zu reden. Ich glaube, wir alle haben da manches an Regeln schon mal übertreten. Und ich denke aber, jeder steht selber da mit seinem Gewissen vor Gott, wie er mit dieser Straßenverkehrsordnung und dem Einhalten von Geschwindigkeitsbegrenzungen und so weiter und so fort umgeht. Ich möchte vielmehr weitergehen in unserem Thema und fragen, gibt es denn Ausnahmen von diesem Gebot, den Menschen zu gehorchen, der Obrigkeit zu gehorchen? Und die wir unsere Bibel ein wenig kennen, wir wissen ja, natürlich, die Apostel sind auch ungehorsam gewesen ihrer Obrigkeit damals. Und deshalb gibt es auch für uns diese Ausnahmesituation, wo man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. So haben sie ja die Apostel den Grundsatz aufgestellt, Apostelgeschichte 5. Und die Situation, um die es ging, war, dass ihnen verboten wurde, von Jesus zu sprechen. Und sie haben erwidert, was meint ihr, will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Also ihr jüdische Führer des jüdischen Volkes, ihr Priester, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, auch der hohe Priester gehörte ja dazu, zu diesem Gremium, vor dem die Apostel hier standen. Und ihnen haben sie gesagt, glaubt ihr oder meint ihr, dass wir euch mehr gehorchen müssen als Gott? Ihre Antwort, nein, wir können es nicht lassen. Wir müssen von Jesus reden. Wir können uns hier von euch Menschen keine anderen Vorschriften machen lassen, als wir es von Gott gesehen und erkannt haben. Und wir sehen dann, sie gehen zur Gemeinde, die Gemeinde betet und Gott ja, bestätigt diesen Weg, den die Apostel hier eingeschlagen haben. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir Menschen von Jesus irgendwie weitersagen und vielleicht zuerst einmal, und so hat es ja auch, ich weiß jetzt nicht genau, von wem das Zitat kommt, gesagt, gib von Jesus weiter, ja, zeig den Menschen Jesus und wenn es eben nötig ist, dann tu es auch mit Worten. Aber also in erster Linie, tu es mit deinem Leben, tu es mit der Tat. Zeige den Menschen Jesus in deinem Leben und vielleicht auch mit Worten. Meine Frau und ich, wir lesen immer wieder die Nachrichten von Open Doors und wir haben jetzt über Nordkorea neu gelesen und da sind die Christen ja in so einer Situation, dass sobald die Obrigkeit mitkriegt, da ist einer Christ, landet der in einem Straflager. Und diese Verurteilungen ins Straflager haben eigentlich kein Enddatum. Da geht es nicht ja für 10 Jahre, was weiß ich, sondern einfach Straflager. Es ist im Grunde eine Entlassung in Nordkorea aus diesen Straflagern gar nicht vorgesehen und eingeplant. Open Doors sagt, dass 50.000 bis 70.000 Christen in den Straflagern in Nordkorea sind. Sie sagen aber gleichzeitig, die Zahl der Christen ist gewachsen in den letzten 10, 20 Jahren. Sie schätzen 500.000, vielleicht sogar bis zu 700.000 Christen gibt es in Nordkorea. Entschiedene Christen. Sie haben also auch in diesem Land eben einen Weg gefunden, ihren Glauben irgendwie weiterzugeben. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass sie in erster Linie ihren Glauben durch ihr Leben weitergeben. Dass sie einfach als Christen, entschiedene Christen leben und die Liebe Jesu weitergeben und vielleicht dann auch mal es riskieren, sozusagen mit einem Wort auf Jesus hinzuweisen, aber in erster Linie durch ihr Leben. Und der Herr bestätigt dieses Zeugnis der Christen von Nordkorea und andere Menschen kommen zum Glauben, auch in so einer Situation, wo es eigentlich eben fast wie ein Todesurteil ist, wenn die Obrigkeit irgendwie entdeckt, du sprichst von Jesus, du glaubst an Jesus. In diesen Arbeitslagern dürfen die Christen ja ihren Kopf nie heben. Sie dürfen niemals hochblicken zum Himmel. Sie müssen immer den Kopf gesenkt halten, die ganze Zeit. Also irgendwo dieser Blick nach oben ist schon praktisch ein absolutes No-Go. Das ist total verboten. Es ist schon, wir können es uns eigentlich nicht wirklich, ja, wir können uns das nicht vorstellen, es ist dermaßen ein Wahnsinn und eine Grausamkeit, die dort herrscht. Und doch stellt Gott da auch seine Leute rein. Gott ist da auch mit ihnen. Gott trägt sie durch, aber Gott trägt sie auch dann hinein bis in die Ewigkeit letztendlich natürlich. Und auch von anderen Dingen her natürlich kommt die Frage auf, dürfen wir auch aktiv Widerstand gegen eine Regierung leisten? Also gegen die Regierung arbeiten, ihren Sturz betreiben. Ist das so weit, kann der Ungehorsam so weit gehen? Ich möchte hier die Zeugnisse aus der Geschichte uns kurz vor Augen stellen. Erstens natürlich das Zeugnis unserer Glaubensväter, der Täufer aus der Reformationszeit. Aber auch die Quäker 100, 200 Jahre später haben nach dem folgenden Grundsatz gelebt. Es ist weit besser, das Richtige zu tun und als Folge davon zu leiden, für mich. Also, dass ich das Richtige tue, gottgehorsam bin und als Folge davon leide, als dass ich das Unrecht tun würde und jemand anderes muss leiden. Das ist der Grundsatz, nach dem sie gelebt haben. Und auch als Märtyrer gestorben sind. Es gibt ja von den Täufern aus der Reformationszeit ein ganzes Buch, den sogenannten Märtyrerspiegel, wo Geschichten von Märtyrern aufgeschrieben worden sind. Dieser Grundsatz hat dazu geführt, es ist weit besser für mich von der Ewigkeit her gesehen, das Rechte zu tun und dafür leiden zu müssen, als das Unrechte zu tun und jemand anders muss leiden. Für mich von der Ewigkeit her gesehen ist der erste Weg der richtige und der bessere, auch eben, wenn das mich ins Martyrium hineinführen sollte. Ein anderer Zeuge aus der Geschichte ist Dietrich Bonhoeffer. Als entschiedener Christ im Nazireich, er hat gesagt, in so einer Zeit, in der wir leben, 1942, 43, kann ein entschiedener Christ, ein verantwortlich lebender Christ, nicht leben, ohne irgendwie schuldig zu werden. Denn die Option sozusagen, meine Augen zu verschließen, mich irgendwo zu verkriechen und zu sagen, na, die Welt da draußen, die Böse, wo es so furchtbar zugeht, die geht mich nichts an, ich ziehe mich daraus zurück. Nein, wenn ich als verantwortlicher Christ leben will, hat er gesagt, dann muss ich diese Welt anschauen, da um mich herum. Dann muss ich irgendwie einen Weg finden, da auch etwas, ja, mit meinem Leben daran zu wirken, dass irgendwas besser werden kann. Ich muss also vor Gott eine Entscheidung treffen und sagen, das ist der Weg, den ich gehen werde, in dem Wissen, in der Überzeugung, auf diesem Weg werde ich schuldig werden. Werde ich irgend Schuld auf mich laden. Aber jeder andere Weg, wo ich versuche, verantwortlich in dieser Welt, in dieser extremen Welt zu leben, wird mich genauso irgendwie schuldig machen. Sein Weg, den er dann gewählt hat, war dann letztlich der, dass er sich am Widerstand gegen Adolf Hitler beteiligt hat. Er hat Nachrichten übermittelt, weil er gewisse Freiheiten hatte. Jetzt kann ich sein ganzes Leben hier erzählen. Er hat auch für diese Widerstandsgruppe im Ausland, weil er auch da Möglichkeiten hatte, noch am Anfang des Krieges mal ins Ausland zu reisen, versucht, Kontakte zu knüpfen zu Menschen, die vielleicht dann, wenn in Deutschland ein Umsturz geschehen könnte, sofort auch, die man dann ansprechen könnte, dass da dann vom Ausland auch her Reaktion kommen würde, dass man sagen würde, es geht darum, schnell einen Waffenstillstand zu erreichen, um dann auch zu Friedensverhandlungen kommen zu können. Das war sein Weg. Er ist ja dann auch eben im Konzentrationslager gelandet. Man hat ihm eigentlich eine wirkliche Schuld, eine wirkliche Beteiligung gar nicht wirklich nachweisen können. Und trotzdem ist er ja dann noch in den letzten Kriegswochen oder Kriegsmonaten im 1945 hingerichtet worden. Es war eine andere Antwort, die er gefunden hat, die er aber mit seinem Leben auch gelebt hat und auch letztendlich mit seinem Tod und seinem Sterben dafür gezeugt hat, das ist der Weg. Ich werfe mich mit allem, was ich bin und mit der Schuld, die ich habe, in die Gnadenarme Jesu. In dem Wissen, in so einer Zeit, ja, werde ich gar nicht anders können, als irgendwo schuldig zu werden als Christ. Das ist ein anderer Weg, aber ich, wie gesagt, ich wollte euch nur ein paar Zeugnisse aus der Geschichte von Menschen, die nicht nur geredet haben, sondern die gelebt haben, die das, was sie, ihre Überzeugungen gelebt haben und ihr Leben dafür eingesetzt haben. Wir dürfen, glaube ich, immer wieder beten, dass der Herr den Frieden und die Freiheit in unserem Land erhalten mag, und wir dürfen danken, dass wir bisher Politiker haben, die sich auch ein Stück weit darum bemühen, Frieden und Freiheit zu bewahren. Und da sind wir jetzt bei dem nächsten und letztlich letzten Punkt eigentlich, oder fast ganz letzten Punkt, unsere weitere Verantwortung der Regierung, dem Staat gegenüber, 1. Timotheus 2, da heißt es, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten, bittet bei Gott für sie und dankt ihm, so sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und auch anständig ist. Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das ist eigentlich eine sehr klare Aussage. Ich habe empfunden, wenn ich auch auf mein eigenes Leben schaue, sehr klar eigentlich gesagt, aber nicht so leicht wirklich konsequent umzusetzen. Liegt es daran, dass wir in einer Demokratie leben, so viel Freiheit haben und diese auch schon so selbstverständlich nehmen, dass wir vergessen, dafür zu danken und auch für die Politiker, die diese Freiheit die sich darum bemühen, diese Freiheit auch zu bewahren und den Frieden, in dem wir leben. Wir dürfen ja natürlich auch in einer Demokratie unsere Regierung kritisieren. Und wir tun uns manchmal auch leicht darin, wir haben es auch in einem Männerfrühstück mal gemerkt, wo wir über Politik zu reden gekommen sind, wie auch wir doch leicht dahin kommen, dass wir nicht nur sachliche Kritik, sondern irgendwo dann so auch fast in ein Schimpfen hineinkommen können als Christen. Haben wir etwas von Respekt und Achtung verloren, von denen ja auch hier die Rede ist? Gebt allen, was ihnen gebührt, Steuer, Zoll und so weiter, und die Furcht und die Ehre dem die Ehre gebührt. Auch das steht ja. Da haben wir, weil wir eben in einer Welt leben, wo die Satiriker sich über jeden lustig machen und so weiter, wo eben kein Respekt da zu sein scheint, keine Achtung, und haben wir uns da zu sehr anstecken lassen, dass wir einfach dann doch zu leichtfertig auch unsere Politiker kritisieren, aber auch sozusagen beschimpfen, statt wirklich ihnen die Ehre zu geben, die Achtung, die ihnen zusteht, und unsere Verantwortung wahrzunehmen, für sie zu beten. Und ich glaube, gerade jetzt auch, wenn wir eine neue Regierung bekommen werden, wenn die dabei sind, sich zusammenzuraufen, brauchen sie unser Gebet. Und schließen möchte ich aber mit dieser Frage: Haben wir ein Vorbild? Und die Antwort lautet ja, natürlich. Jesus ist unser Vorbild. Er hat sich auch Menschen untergeordnet. Sein Kommen in dieser Welt, sein freiwilliges Kommen, war natürlich eben ein Herabsteigen in die Unterordnung auch unter Menschen. Es war eine Demütigung und eine Unterordnung unter Menschen. Und diese Unterordnung hat ihm Leiden gebracht. Der Hebräerbrief sagt, so hat er, Jesus, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Jesus hat gehorsam gelernt auf diesem Weg in die Tiefe, auch eben in die Tiefe der Unterordnung unter Menschen. Er ist unser Vorbild und er weiß, wie das ist, er wird uns verstehen. Und ja, deshalb dürfen wir eben auch mit diesen Fragen, wenn wir mit der Obrigkeit uns befassen, vielleicht sogar Schwierigkeiten haben mit irgendwelchen Beamten, die vielleicht nicht so genau es nehmen, wenn es um irgendwelche Anträge geht und so weiter und so fort oder wie auch immer. Wir können ja auch über manche Kleinigkeiten in Probleme hineinkommen. Wir dürfen auch da zu Jesus gehen. Aber wenn es so kommen sollte, dass wir irgendwann auch unter Regierung leiden werden, auch da haben wir Jesus als nicht nur als unser Vorbild, das auch, aber auch als den, der uns versteht, zu dem wir gehen können, bei dem wir uns ausweinen können, denn er ist da gewesen, er hat gelitten unter Menschen, unter menschlicher Obrigkeit, und er ist eben bis in die tiefste Tiefe gegangen und dann von Gott erhöht worden. Und er sagt, dass sein Jünger es nicht besser haben wird als der Meister selber. Wir sind seine Nachfolger, wir folgen seinen Fußstapfen und dürfen uns an ihm orientieren, dürfen aber auch jederzeit zu ihm gehen, in dem Wissen, er weiß und er wird uns verstehen. Er hat ein offenes Ohr und ein offenes Herz für uns.